Ja, auch einen guten Morgen von meiner Seite. Und am Anfang möchte ich einfach kurz nochmal beten. Ja, Vater, ich möchte dir danken für die Möglichkeit, jetzt hier auch dein Wort weiterzugeben. Ich möchte dich bitten, dass du hier mitten unter uns bist. Und dass du mir zeigst, was wichtig ist und was nicht, Herr. Sei du einfach dabei und auch erfahrbar jetzt für jeden Einzelnen hier in diesem Raum, Herr. Amen. Ja, jetzt haben wir ja die ganze Gottesdienstleitung eigentlich schon mitbekommen, in welche Richtung das Ganze geht. Deswegen möchte ich einfach mal mit einer Frage anfangen. Wer von euch war denn schon mal auf einem Weinberg? Ja, das sind ja doch einige. Und jetzt kommt die zweite Frage gleich hinterher. Wer hat denn schon mal einem Winzer, Weinbauern bei der Arbeit zugesehen? Moment. Nicht bei der Ernte. Ich rede von Frühjahr und Sommer. Wird super wenig. Genau. Also ich werde heute nichts über Wein erzählen und die Sorten, das hat Elke ja auch schon gesagt, sondern ich selber beschäftige mich ja schon seit einiger Zeit mit den Ich-Bin-Worten aus dem Johannesevangelium. Und wenn ich dann hier mal wieder predigen darf, überlege ich halt immer, welches jetzt da reinpassen könnte. Ziel ist es, eher mal über alle Ich-Bin-Worte gepredigt zu haben. Weil ich weiß nicht, ob ihr das wisst, den meisten Nutzen von so einer Predigt hat eigentlich der Prediger. Weil er lernt eigentlich am meisten dabei und steigt auch relativ tief in den Text ein. Ja, da ich jetzt schon nach dem Weinberg gefragt habe, wie ihr das Spiel mit dem Weintraum ja auch schon gehabt habt, denke ich mal, wissen die meisten, worum es heute gehen soll. Und ich werde jetzt keinen fragen, wo das steht im Johannesevangelium, sondern es ist im Kapitel 15, die Verse 1 bis 8. Da heißt es: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht, denn außer mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und ihr werdet meine Jünger werden. Soweit der Predigttext. Ich glaube, den meisten ist diese Stelle bekannt. Und ich denke, dass Jesus nicht ohne Grund dieses Bild vom Weinstock aufgreift. Weinanbau war sehr verbreitet und auch bekannt in Israel. Vom Wein und Weinbau zeugen ja auch bereits schon ältere Schriften in der Bibel. Und ich denke mal, dass viele das wissen werden, dass zum Beispiel Noah ja auch Wein angebaut hat. Allerdings schmeckte ihm der Wein so gut, dass er zu viel davon trank, ja, und am Schluss eine ziemlich peinliche Vorstellung ablieferte. Später brachten auch die Kundschafter des Volkes Israel eine große Weinrebe aus dem gelobten Land, um zu zeigen, wie fruchtbar die Gegend dort ist. Und nicht zuletzt gilt der Wein als Symbol für Lebensfreude. Wein erfreut das Menschenherz, heißt es in der Bibel. Und in der Bibel, und ich glaube auch heute noch ist das so, kein großes Fest, kein gastlicher Tisch ohne Wein. Und Jesus vergleicht ja selber das Leben im Glauben eben nicht mit Zwiebeln oder Sauerkirschen, sondern mit lieblichem Wein. 4 Punkte habe ich mir dazu rausgesucht für heute, aber ich denke, es gibt wesentlich mehr, was man dazu sagen kann. Der erste Punkt ist der Weinstock und der Weingärtner. Der zweite Punkt ist der Weinstock und die Reben. Der dritte ist Frucht und Erfolg. Und der vierte letztendlich dann, Frucht wächst durch Bleiben an ihm. Weinstock und Weingärtner. Wie erläutert denn Jesus sein Gleichnis vom Weinstock? In Vers 1 lesen wir, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Jesus, der wahre Weinstock. Da war für mich als erstes mal die Frage, warum denn nur der wahre Weinstock? Gibt es noch andere Weinstöcke? Und auch da lesen wir im Alten Testament schon über Gleichnisse von Weinstöcken und Weinbergen. An einer Stelle ist die Rede davon von Sodoms Weinstock und Gomorras Weinberg, die giftige Trauben trugen im 5. Mosebuch. Im Psalm 120 heißt es über den Segen Gottes, dein Weib wird sein wie ein fruchtbarer Weinstock. Das heißt, Weinstock kann also für einzelne Personen oder auch ganze Städte gelten. Doch hauptsächlich wurde der Weinstock im Alten Testament als Gleichnis für das Volk von Israel gebraucht. Und da heißt es auch im Psalm 80, du hast einen Weinstock aus Ägypten geholt, hast vertrieben die Völker und ihn eingepflanzt. Und doch hat Israel, der Weinstock Gottes, sich dann wirklich auch gut entwickeln können. Wir lesen in Jeremia 2, ich aber hatte dich gepflanzt als einen edlen Weinstock, ein ganz echtes Gewächs. Was bist du mir denn geworden zu einem schlechten, zu einem wilden Weinstock? Also Israel hat sich wohl nicht so entwickelt, wie Gott sich das gewünscht hat. Und es hat sich auch nicht als diesen wahren, sondern als den wilden Weinstock herausgestellt. Und doch, Israel war nicht Gottes letzter Weinstock. Der wahre Weinstock würde kommen. Über ihn heißt es in einer Prophezeiung aus dem Psalm 80, schütze doch, was deine Rechte gepflanzt hat, den Sohn, den du dir großgezogen hast. Jesus ist der wahre Weinstock, den Gott in diese Welt gepflanzt und großgezogen hat. Und der wahre Weinstock wächst unter Gottes Fürsorge auch heute noch weiter. Und somit steht fest, dass Jesus der wahre Weinstock und Gott der Weingärtner ist, da Jesus stets nach dem Willen seines Vaters gehandelt hat. Dass Gott der Weingärtner ist, bedeutet aber auch, dass er der Urheber, der Schöpfer aller Dinge ist. Und Gott begann mit uns Menschen und er wird es auch beenden. Und erst bei Gott finden wir den eigentlichen Sinn unseres Daseins. Und warum das Ganze so ist, können wir in diesem Gleichnis lesen. Der zweite Punkt, Weinstock und Rebe. Was enthält der Weinstock? Vers 2 fängt an mit den Worten, eine jede Rebe an mir. Der Weinstock enthält Reben. Jesus, der Weinstock, hat viele Reben. Und wer sind denn nur die Reben? Im Vers 5 lautet es, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Die Aussage, ihr seid die Reben, war direkt an die Jünger damals gerichtet. Das heißt für uns heute aber auch, wir sind also die Reben, und zwar jeder von uns. Und das bringt mich gleich zu der nächsten Frage. Wodurch unterscheiden sich denn nun diese Reben voneinander? Weil im Vers 2 heißt es ja, eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Also hat die Rebe eigentlich ihre Lebensaufgabe darin, Früchte hervorzubringen. Und in der Natur, wenn wir schauen, ist nur eine fruchtbare Rebe eine gute Rebe. Die Frage, die sich da anschließt, was wird denn dann mit diesen unfruchtbaren, schlechten Reben passieren? Und da antwortet uns auch wieder das Wort, eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Das heißt, der Weingärtner kümmert sich fürsorglich um den Weinberg. In Jesaja 5 heißt es, mühevoll legt er einen Zaun drumherum und baut einen richtigen Turm und gräbt einen Kelter. Ich habe dann mal nachgeschaut, was da mit dem Kelter wohl gemeint ist. Mit einem Kelter meinen sie dort eine flache Vertiefung und damals meistens in so einem Felsen gehauen, wo dann praktisch hergegangen wird und der Traubensaft ausgepresst wird. Gott ist sich seiner Verantwortung bewusst und er schafft Schutz und optimale Bedingungen für den Weinberg. Und er hat im Laufe der Zeit Vorbereitungen getroffen, um den wahren Weinstock in das Leben zu setzen. So begutachtet er jede Rebe und wird die unfruchtbaren entfernen. Das Gericht. Schauen wir auf sein Volk, schauen wir auf Israel. In Jeremia 2,21 heißt es: Ich aber hatte dich gepflanzt als einen edlen Weinstock, ein ganz echtes Gewächs. Wie bist du mir denn geworden zu einem schlechten, wilden Weinstock? Sie glichen praktisch hoffnungsvollen Reben, die Gott mit viel Mühe auf einer fetten Höhe eingepflanzt hat. Und dann fragt Gott in Jesaja 5, was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn so schlechte Trauben gebracht, während ich darauf warte, dass er gute brächte? Und im ersten Johannes, also im Johannesevangelium, im ersten Kapitel, kommt diese fehlende Frucht Israels besonders zum Ausdruck. Denn da steht, Jesus kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und auch Paulus benutzt dieses Gleichnis im Römerbrief von der Pflanzenwelt. Denn da heißt es, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingefropft würde. Aus dem Römer 11. Ein anderes Beispiel ist Judas. Er gehört zu den Jüngern Jesu. Er hatte gute Voraussetzungen, hat viel erlebt. Und sein Ende sah aber dann trotzdem auch etwas anders aus. Und die Erkenntnis aus dem heraus lautet, dass Gott keine unfruchtbaren Reben dulden wird. Auch wenn sie von ihrer Herkunft die besten Voraussetzungen haben. Was tut Gott jetzt hingegen mit diesen fruchtbaren Reben? Vers 2b lautet: Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ist jetzt wieder meine Zwischenfrage da drin. Warum müssen jetzt fruchtbare Reben dann nur auch noch gereinigt werden? Damit diese Rebe sich richtig entfalten und entwickeln kann und mehr wertvolle Frucht bringt. Und genau so arbeitet der göttliche Weingärtner auch an uns. Und ich selber habe auch erfahren dürfen, dass das schmerzhaft sein kann. Das kann unseren Glauben in Frage stellen. Das kann Zweifel hervorrufen. Und wir können auch in Bedrängnis kommen. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht so weit gucken. Und ich glaube schon, dass ihr wisst, was ich meine. Weil ich rede nämlich hier über unsere großen und kleinen Nöte, über unsere Herausforderungen. Jeden Tag aufs Neue. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, Gottes Ziel ist es eben nicht, uns zu ärgern, zu demütigen oder zu brechen, sondern Früchte hervorzubringen, uns zu helfen. Und auch wenn wir ab und zu nicht ganz genau verstehen, warum jetzt sowas ganz genau passiert. Und ein Weg zeigt uns Jesus im Vers 3 auf, wo es dann auch heißt, ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredigt habe. Und das heißt, das Wort reinigt. Für mich persönlich die Aufforderung, in der Bibel zu lesen, sie zu meinem, auch ihr zu eurem Lebensgrundsatz zu machen, zu eurem Kompass. Und schlussfolgernd können wir feststellen, dass es entscheidend ist, die Frucht. Und denn der Weingärtner schaut auf jede Frucht, jede einzelne Rebe. Doch wie kann ich als Rebe viel Frucht bringen? Ich glaube, dazu ist es notwendig zu verstehen, was es heißt, Frucht zu bringen in den Augen Gottes. Und das ist mein dritter Punkt. Frucht und Erfolg. Frucht ist etwas anderes als Leistung. Leistung kann ich und muss ich auch erbringen. Da kommt es auf meinem Einsatz an, auf meine Tüchtigkeit. Frucht aber wächst und reift. Der Weingärtner kann den Weinstöcken und Reben nicht befehlen: Ja, nun macht mal hier ein bisschen schneller, strengt euch an und wachst schön. Er kann gewisse Voraussetzungen schaffen, so wie wir es in der Bibel lesen. Eine Grundlage zu diesem Wachstum. Aber fertige Früchte kann auch er nicht machen. Und er kann auch noch nicht einmal die Ernte vorher bestimmen. Und auch der Weingärtner muss warten, bis die Früchte gewachsen sind. Und im Unterschied dazu, für uns heute, kommt der Erfolg aus der eigenen Leistung heraus. Und ich möchte jetzt, dass ihr mich wirklich richtig versteht. Ich verurteile keine eigene Leistung. Und ich bin mir sicher, die ist gefragt und auch wichtig. Aber Frucht ist halt einfach anders. Sie wächst organisch, sie wird geschenkt. Und sie kommt nicht aus uns heraus, sondern wächst durch uns hindurch. Das heißt, man kann also unheimlich großen Erfolg haben, bekannt sein und trotzdem keine Frucht bringen. Und wer den Monatsspruch für diesen Monat gelesen hat, die Susanne weiß ich sicher, dass sie ihn gelesen hat, da geht es genau um das Thema, dass uns all das nicht nützt, wenn unsere Seele verloren geht. Man kann also sehr viel Geld verdienen und trotzdem keine Frucht bringen. Weil Erfolg aus uns heraus, in welcher Art auch immer, macht uns bei Menschen groß. Und nochmal, ich verurteile keine erfolgreichen oder bekannten Menschen. Der Unterschied für mich kommt erst dann zu, wenn ihr Geld oder ihre Bekanntheit das Fundament und die Grundlage dafür sind, sich darüber zu identifizieren, wenn das das Einzigste bleibt, was sie haben. Weil dann, muss ich ganz ehrlich sagen, dann tun sie mir leid und dieser Erfolg wird sie nicht frei machen, sondern sie begrenzen. Das macht sie einsam und auch abhängig. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist, dass das viele noch nicht einmal merken. Und das finde ich schade. Frucht aber macht Gott bei den Menschen groß. So sagt Jesus: So lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und eurem Vater im Himmel preisen, aus Matthäus 5. Und ich habe mich gefragt, ja, was können das jetzt für Früchte sein? Und da ist mir was eingefallen aus meiner Vergangenheit, als ich mich noch ein bisschen in der Welt rumgetrieben habe als Hosefischer. Da gab es etwas, was sehr viele Seeleute getragen haben. Das war eine Kette mit einem gewissen Anhänger. Und dieser Anhänger waren drei Symbole. Das war das Kreuz, das war der Anker und das war das Herz. Ich habe es damals kennengelernt unter dem Namen Seemannsgrab. Aber die Symbole, die dahinter stehen, heißen Glaube, Hoffnung und Liebe. Und auch jetzt im letzten Urlaub, wo wir in Schweden waren, habe ich diese Kette oder diesen Anhänger immer wieder gesehen. Also scheint er auch heute noch modern oder in zu sein. In der Bibel finden wir bei Paulus im Galaterbrief eine Aufzählung von diesen Früchten. Im Galater 5 heißt es: Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Was heißt das? Mein Gegenüber kann spüren, hier kümmert sich jemand um mich, ohne Ansehen der Person. Er hört mir zu, er lässt mich ausreden und er versucht mir zu helfen. Ich kann wieder neuen Mut fassen, leben und glauben, vielleicht ganz neu beginnen. Und darauf vertrauen, dass Gott gut ist. Auch mir geht es immer wieder so, dass ich immer wieder darüber nachdenke. Und das fängt oft bei sehr einfachen Sachen an. Ja, wenn ich dann jetzt einen Freund oder einen Bruder oder so hier jetzt in der Gemeinde jemanden frage: Ja, wie geht's dir denn? Will ich dann überhaupt eine ehrliche Antwort haben? Interessiert mich das wirklich? Oder frage ich das nur, um etwas zu sagen und erwarte eigentlich gar keine Antwort? Ist ja nur eine Redewendung. Und ich denke, genau darum geht's. Frucht bringen, die sichtbar wird an uns und an den anderen. Und das ist für mich Evangelium. Und das kann nur gelingen, wenn wir in ihm, in Jesus bleiben. Und das ist mein letzter Punkt. Frucht wächst durch Bleiben an ihm. Reinigen und Abschneiden ist die Arbeit Gottes als Weingärtner. Unsere Aufgabe ist das Bleiben. Und dieses Bleiben kommt allein in diesem Predigttext 7-mal vor. Und auch Johannes ist, das Ganze merkt man im Johannesevangelium, wenn man das liest, ist dieses Bleiben, diese Beziehung zu Jesus ein Herzensanliegen. Und durchzieht das ganze Evangelium. Und nur in einer organischen Verbindung mit Jesus als den Weinstock können Früchte wachsen, die Gott, unserem Weingärtner hier in dem Gleichnis, gefallen. Nun hat ja das Bleiben in ihm am Anfang für uns ja mal so eine, ja, ich würde mal sagen, eher passive Komponente. Ja. Es ist auf dem ersten Blick jetzt wenig spektakulär. Ja, da scheint sich ja nicht so wirklich was zu bewegen. Aber jetzt schauen, im Sinne von Jesus, es bleiben etwas Aktives. Es ist eine Aufforderung, ja, teilweise geradezu ein Befehl. So wie Jesus hier spricht, ist es alles andere als selbstverständlich, dass die Rebe an diesem Weinstock bleibt. Und ich habe auch wieder was dazugelernt, wenn man nämlich heute in einem Weinberg schaut, und ich glaube, das ist jetzt egal wo, Franken, Schwaben, Spanien, dann gibt es dort gefürchtete Krankheiten. Und ich selber habe gelernt, dass einer davon wohl die Stängelfäule ist. Und das heißt, durch Pilzbefall erkrankt der Stängel der Trauben, und bevor dann die Trauben reif sind, trocknen die Beeren ein und beginnen ebenfalls zu faulen. Und irgendwann vertrocknet die ganze Traube an der Rebe und fällt ab. Und bei der Ernte, also bei der Traubenlese, muss aufgepasst werden, dass solche Trauben nicht geerntet werden. Denn sie sind völlig sauer und verderben das Ergebnis. Das Bleiben in Jesus muss bewusst gewollt und auch eingeübt werden. Das Hören gehört dazu, wie auch das Bewahren des Halten seiner Worte. Sie sollen euer Herz bewegen und auch unsere innere Haltung beeinflussen. Die Bibel zu lesen, seine Worte auf uns wirken zu lassen, und sei es auch nur in kleinen Rationen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. In unserem Predigttext lesen wir über die reinigende Kraft, die da drin steckt. Sie tröstet, wenn wir traurig sind, sie gibt Kraft, wenn wir kraftlos sind, und sie mahnt uns, wenn wir übermütig geworden sind oder auch vielleicht auf dem falschen Weg sind. Und zum Bleiben gehört auch das Reden mit Gott, das Beten. Bleiben wir im Gespräch mit Jesus den ganzen Tag über, wenn wir regelmäßig beten, spontan beten, ja, einsam oder mit mehreren zusammen zu Hause, in der Gemeinde oder unterwegs. Zuerst einmal ist der Ort unwichtig. Es ist nur wichtig, dass wir es tun, dass unser Gebet unser Reden mit Gott ist. Denn wie sollen wir denn wissen, was wir tun sollen oder was er möchte, wenn wir nicht miteinander reden? Und ich glaube, das wird jeder so auch unterschreiben, so funktioniert keine Beziehung, wenn dieses Reden miteinander fehlt. Dann funktioniert keine Beziehung zwischen Menschen und auch nicht zwischen uns und Gott. Und deshalb lasst uns reden mit ihm, auch wenn wir nicht immer alles verstehen. Ich glaube, das müssen wir auch nicht. Und dieses Bleiben, wovon unser Predigttext spricht, will ständig eingeübt werden. Und ich bin mir sicher, dass wir auch hier in unserer Gemeinde da auf einem guten Weg sind. Und die Zusicherung haben wir auch aus diesem Predigttext heraus, denn am Ende unseres Textes betont Jesus, werdet meine Jünger. Und ich glaube, dass Gott dabei ist, uns zu formen, uns zu entwickeln, hier in der Gemeinde. Jeden Einzelnen. Wir müssen das nur zulassen. Und ich bin mir auch sicher, dass er uns dabei helfen wird. Und diese Hilfe zu erfahren, das wünsche ich jedem von uns. Möge Gottes wirksame und reinigende Kraft durch uns strömen und in uns viel Frucht bewirken. Denn dadurch wird Gott verherrlicht. Amen.